Hello again, and welcome back. So far in these tutorials, I've discussed what goes on behind the scenes at Los Pollos Hermanos. But today, I want to take a moment to discuss how we manage our affairs in public. Good brand management goes hand in hand with success for any business. Thanks to strategic media exposure and excellent public relations, our reputation is unmatched by our competitors. Allow me to elaborate. Los Pollos Hermanos frequently teams up with local businesses to underwrite community outreach events. When we sponsored the Albuquerque Fire Department travel raffle, it was not only good for the community, but also excellent advertising. We make it known that Los Pollos Hermanos values education by establishing scholarships and helping our employees save money for college. Charitable donations are also an important part of the Los Pollos Hermanos brand. We want the public to know we give back to the community. So, what can you do to promote the Los Pollos Hermanos brand? You promote it every day by being an upstanding citizen and an exemplary employee of Los Pollos Hermanos. And never underestimate the value of good word of mouth. And that's all for today. See you next time when we'll tackle conflict resolution.
Und willkommen zu Folge 9 von der dritten Staffel. Und ich bin der Max Neuer und auf der anderen Seite ist der verschnaufene Andi.
Hallo, moin, moin aus Hamburg. Aus dem verregneten, verdammt hat's angefangen zu regnen. Und ich musste mit meinem niegelnagen neuen Fahrrad durch den Regen fahren, was ich gar nicht toll finde.
Ja, bei mir, ich passe es wahrscheinlich nachher ab, wenn es nicht zur Arbeit fahre.
Es sollte hier eigentlich schon den ganzen Tag regnen, aber das hat sich jetzt echt bis heute späten Nachmittag, wann hat das angefangen? So 6 Uhr ungefähr hat das angefangen zu regnen. Ja, aber so ist das. Wurde das Fahrrad gleich richtig eingeweiht sozusagen.
Ja.
Deshalb heute etwas verspätet, also alle Leute, die jetzt im Livestream irgendwie auf 8 Uhr gehofft hatten, sorry. Ja. Oder haben wir keinen Livestream heute?
Doch, ja. Ich muss ihn noch vertwittern, habe ich noch nicht gemacht.
Ja, genau. Ich habe nämlich schon gesucht, ich habe ihn nicht gefunden. Nee.
Kannst du hier mal nebenbei machen?
Nebenbei twittern? Nee, kann ich nicht. Das ist mir zu viel. Ich muss mich hier auf die Sendung konzentrieren. Ich habe nämlich heute nicht wie üblich mir die ganzen Notizen gemacht. Ich hoffe, dass ich dir so genug Sachen noch aus dem Kopf weiß, beziehungsweise hier mit leichter Hilfe. Aber war ja wieder eine super Episode. Ich fand die so geil wieder.
Ja, also zum einen, wir haben noch einen kleinen Audiokommentar von Florian bekommen, der wo jetzt nicht dabei sein kann. Und den hören wir uns gleich an. Vorher noch aber zwei andere Sachen. Und zwar, wir haben ja vor 2 Folgen, so gegen Ende der Folge, hattest du irgendwie entdeckt, diese Aufkleber. Du erinnerst dich?
Ja, ja. Hängt hier direkt
wo du mir einen Link geschickt hast. Und da habe ich mir auch 2 geklickt.
Ja, nicht einen.
Ja, und also einmal quasi für mich und den zweiten dann, dachte ich, zum Verlosen für hier in diesem Podcast. Und ich würde mal sagen, wir verlosen das quasi unter allen Kommentaren zu den dann nächsten 2 Folgen. Irgendein Kommentar zur Folge, also zum, entweder zur, ja, zu Better Call Saul Folge oder zum Podcast selbst. Und, dann würde ich sagen, wir, ja, lassen das irgendwie noch dann, bis über die nächste Folge, also Finale nächste Woche hinaus.
Nach dem Finale.
Laufen quasi sozusagen, genau, noch ein Finale. Ja, sind so
über den, wir müssen über den Kommentar vom letzten Mal müssen wir noch sprechen, ne?
Ja, genau, und den darauf wollte ich jetzt auch noch zu sprechen kommen, genau. Da muss ich auch nochmal die Seite aufrufen, bevor wir den Kommentar von Florian hören. Hat sich nämlich der Philipp, war das glaube ich, wieder gemeldet.
Ich weiß und jetzt nicht mehr.
Zwar, Moment, Klick. Na. Was ist denn jetzt hier? Ein Kommentar da.
Also er hatte...
Also erstmal hat er sich für den Podcast bedankt.
Bitte?
Ja.
Machen wir gerne.
Genau, machen wir gerne. Und ja, dann hat er halt gesagt, also dass uns, dass wir zwar immer wieder auf Details eingehen, aber von Zeit zu Zeit gehen uns auch so ein paar Sachen. Und zwar ist man so ein ganzer Handlungsstrang und hat da so eine Theorie aufgestellt, die mir sehr plausibel erscheint. Also das passt auch zu so ein paar Szenen, wo wir bisher nicht so richtig was mit anfangen konnten.
Ja, allerdings, ja, sag ich gleich mal was zu. Ich glaube, das ist nicht so, aber
ja.
Die Theorie ist richtig, aber ich glaube, die kann eigentlich aus einem Grund nicht stimmen.
Okay, also er hat geschrieben, dass in der Folge 7 sucht Price Mike auf, um ihn nochmal für eine Übergabe anzuheuern.
Mhm.
Und zur selben Zeit lernt ja Mike Anita in der Selbsthilfegruppe kennen, die ja erzählt, dass ihr Ehemann während einer Wanderung in der Wüste verschwunden sei. Und
genau.
Mike, der zuerst davon ausgeht, dass Anitas Mann ein Polizist war, nimmt sich der Sache an und ruft Price gleich nach dem Treffen an und nimmt den Job an. Das Geld scheint Mike egal zu sein. Es geht ihm wohl eher darum, aus einer guten Verhandlungsposition heraus mit Nacho sprechen zu können und ihn bezüglich der Leiche von Anitas Ehemann zu fragen. Mike scheint die Information bezüglich des Verbleibs von Anitas Ehemann von Nacho bekommen zu haben. Das war ja dieses, ach, eine Sache wäre noch hier. Ne,
ja.
Wo er was von ihm wissen wollte, wo wir die Auflösung nicht für bekommen haben und sucht anschließend dann der entsprechenden Stelle nach der Leiche, findet sie und verständigt anschließend die Polizei. Dies geschieht aus meiner Sicht, schreibt Philipp, zum Wohle von Anita, denn die Gewissheit, dass ihr Mann von einem Drogenkartell getötet wurde, ist immer noch beruhigender als die Ungewissheit, in welcher sie zu jener Zeit lebt. Schreibt noch zu dem Klappspaten, dass das irgendwas, dass das eher aus Restbeständen aus Allens, also dem Mann von Inter Campingshop stammen würde und er da halt irgendwie Zeug gekauft hat, um Anita da zu unterstützen.
Ja, gute Theorie, das würde ich auch unterstützen.
Ja.
Aber er mag recht haben damit, dass Mike Gewissensbisse hat, aber das Schild war doch da, wo er das Auto überfährt. Was heißt totaler Quatsch? Wenn ich mich recht erinnere, hat Anita in dieser Szene, in dieser Selbsthilfegruppe doch gesagt, dass ihr Mann schon 5 Jahre verschwunden ist und dass sie jetzt erst irgendwie es geschafft hat, seine Sachen wegzuschmeißen. So, und wenn der jetzt 5 Jahre tot ist, den er da ausgebuddelt hat, der sah ja nicht aus wie 5 Jahre tot, weil dann...
Na, wir haben ja nur irgendwie so ein paar Knochen irgendwie gesehen oder so, oder eine Hand oder so. Wobei er
eine
Hand, ja stimmt, ja.
Es war eine Hand mit Haut dran und so. Hm, und ich vermute, dass Mike einfach Gewissenswisser hat, dass das der ist, den sie da verscharrt haben.
Ja, das wissen wir ja nicht. Du meinst den, der da den Fahrer befreit hat.
Ja.
Da wissen wir ja nur, dass Hector den erschossen hat. Wir wissen aber nicht, was sie da mit seiner Leiche gemacht haben.
Ja, die haben sie da einfach verbuddelt. Fertig.
Ja, ich weiß
nicht. Was sollen sie die noch groß durch die Gegend schleppen?
Ja.
Die müssten ja sowieso alles da beseitigen und säubern, dass da keiner irgendwie was sieht. Ne? Ansonsten hätte ja die Polizei da angehalten. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, weil es kann aber auch sein, da ich zumindest die deutsche Übersetzung höre, dass sie es vielleicht falsch übersetzt haben oder ich es falsch in Erinnerung habe.
Hm.
So, eigentlich wollte ich mir diese Stelle nochmal anhören, was sie da sagt, ob sie jetzt 5 Monate sagt oder 5 Jahre. Ich meine, es wäre irgendwas mit 5 gewesen.
Hm.
Wenn es 5 Monate sind, dann, ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch in der Wüste irgendwie besonders trocken, so dass da die Leichenverwesung irgendwie anders vonstatten geht, keine Ahnung. Also, das wäre mal eine, also, deshalb, ich weiß nicht ganz genau, ob das stimmt. Aber das andere ist eben, dass Anita wahrscheinlich doch schon Mike zum Überlegen gebracht hat, dass sie da einen verbuddelt haben, wo jetzt irgendein Angehöriger zu Hause drauf wartet, ist der, warum und wo ist der verschwunden, wo ist derjenige, ne? Und der weiß, dass da einer sein muss, sucht er den jetzt. Aber die andere Theorie ist natürlich auch sehr cool. Also, wenn das so ist, haben wir das total übersehen und jetzt machen diese ganzen Anita-Szene und warum Mike da buddelt auch irgendwie Sinn.
Ja, fand ich sehr schön den Kommentar. Ich so, gute Idee.
Ja, sehr gut. Also, trotz, dass wir wirklich, also ich gucke die meisten die Episoden ja zweimal, manchmal dreimal sogar und trotzdem entgeht einem das dann, ne? Gut, dass unsere Zuhörer auch aufpassen. Ich lerne ja auch immer von euch was, also von dir oder von Erik oder Christopher, je nachdem, wer noch mit dabei ist.
So, dann.
Also schreibt jetzt fleißig Kommentare, damit ihr einen Aufkleber kriegt.
Aufkleber, das sind, sind ja 5 Stück, also das ist mal.
Stimmt.
Ich weiß gar nicht, von denen. eBay, Better Call Saul, Vinyl Sticker, könnte man das, glaube ich, so hießen die. Lied.
Also es ist billiger, ihr braucht jetzt gar nicht nachzuschauen, ob es den Aufkleber noch gibt. Schreibt lieber einen Kommentar, das ist günstiger, weil wir übernehmen die Portokosten. Ihr kriegt den
also
kostenlos zugesendet.
Ich pack noch, ich pack noch ein Bild dazu in den Shownotes, dass man da sieht. Es ist halt einmal so ein großer, runder Aufkleber mit Need a Will Call McGill. Dann Legal Trouble, Better Call Saul, It's Showtime, Folks. Dann ein James M. McGill Aufkleber und natürlich den du so toll fandest, den hätte ich auch gerne in größer. University of America Samoa.
Da muss man vielleicht nochmal schauen, ob es noch irgendwelche Verrückten gibt, die es größer gemacht haben.
Ja.
Oder selber machen.
Oder dass man das, ich weiß gar nicht, vielleicht, ob es das wirklich gibt und das Logo irgendwie in größer und silber Aufkleber machen oder so, kann man ja auch. Bevor wir dann zu der eigentlichen Folge kommen, hören wir uns noch den Audiokommentar von Florian an. Ist 5 Minuten lang. Ich habe ihn noch nicht gehört, also ich habe bloß halt kurz reingehört.
Ob die Qualität auch gut genug ist für uns?
Nein, ist glaube ich mit dem iPhone aufgenommen und vorhin nochmal durch Auphonic geschoben, aber das klingt bestimmt ganz gut. Mal rein.
Hallo, hier ist der Flo. Ich grüße alle Teilnehmer des Better Call Saul Recap Podcasts und alle Zuhörer. Wenn ihr diese Aufnahme hört, dann bin ich wahrscheinlich im Urlaub und deswegen möchte ich es aber nicht umhin. Ich kann nicht mehr denken. Es ist irgendwie 0:20 Uhr. Möchte ich es nicht auslassen, da meinen Senf dazu zu geben, und zwar zur aktuellen Better Call Saul Folge Nummer 9. Ich werde jetzt nicht im Detail was dazu sagen, sondern eher ein bisschen zusammenfassend. Diese Folge fand ich unglaublich gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch das Ende der Staffel mich nicht enttäuschen wird. Diese Staffel ist meine absolute Lieblingsstaffel bisher. Man hat deutlich die Steigerung gemerkt. In dieser Folge sind so viele schöne Sachen drin, so traurig wie düster oder auch witzig. Es ist alles dabei. Einmal bei Jimmy, der immer mehr zu Saul wird, was man hier richtig, richtig krass merkt, wie ich finde. Es ist wirklich herzzerreißend mit der Oma oder mit den alten Ladies da aus dem Sandpiper Altenheim, dass er sich einerseits um sie sorgt, aber andererseits seinen eigenen Vorteil natürlich irgendwie gewahrt sehen will und da alles dran setzt, das umzusetzen, und es ist wirklich herzzerbrechend, wenn man sieht, wie diese Oma dort leidet und traurig ist. und er sich da einschleimt und er wieder die volle Show abzieht. Und dann haben wir natürlich die Hamlin und Hamlin McGill Geschichte, die auch einen krassen Fall zu nehmen scheint. Also das wirklich jetzt unser guter alter Bruder von Jimmy tatsächlich seine eigene Firma verklagen will und sagt, ja, ihm ist das alles egal. Und er versucht sich immer noch der Elektrizität auszusetzen. Und ich muss sagen, das finde ich alles viel, viel interessanter, was in dieser Staffel jetzt passiert mit den Charakteren und den Handlungssträngen als vorher. Es hat sich alles langsam aufgebaut und jetzt wird es langsam aber sicher zu etwas sehr, sehr Schönem, Interessanten, manchmal auch ein bisschen vielleicht Beängstigenden, wie man sieht, wie sich Charaktere vielleicht schnell wandeln. Besonders schön fand ich auch hier in dieser Folge die Szene mit Nacho und seinem Vater. Auch hier wieder in der ganzen Folge ganz tolle Kameraeinstellungen, Arbeit und Lichtsetzung. Und ich fand die Szene mit Nacho und seinem Vater so emotional und so traurig und finde, das hat Nacho nochmal sehr, sehr viel mehr Tiefe gegeben, Charaktertiefe, aber auch dem Vater. Ich finde, in dieser Folge sind alle Charaktere ganz, ganz toll weggekommen. Und irgendwie habe ich in dieser Folge total die Breaking Bad Vibes gehabt. Einfach alles an der Inszenierung. Gerade der Anfang ein bisschen untypisch fand ich, relativ dynamisch. Und dann das Ende mit Kim. Wow, das hat mich komplett umgehauen. Also wirklich, das hat so eine krasse Wirkung auf mich gehabt. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist wirklich, ich würde schon fast sagen, revolutionär. Beziehungsweise so auf einem Level mit den, wenn nicht sogar mehr, wie diese Breaking Bad Cold Openings oder so. Ich meine, es war jetzt kein Cold Opening, aber es war halt so ein Signal, ja, so ein Signal, was man gekriegt hat, so zack, bam, unvermittelt, hat einen total überrascht und auch mitgenommen und das war total krass. Ich freue mich so unglaublich auf die letzten Folgen. Ich weiß gar nicht, wie viel kommen denn noch? Ach scheiße, echt, die 10. soll dann die letzte sein? Ach, das ist doch, bei jeder anderen Serie würde ich jetzt sagen, kommt Leute, 13 Folgen braucht man nicht, aber hier sage ich, Leute, 13 Folgen oder noch mindestens 3 Staffeln. Ich bin Fan, ich habe es mal wieder gemerkt und feiere diese Staffel gerade mal ab. Also wenn sie die letzte Folge jetzt nicht total versemmeln, dann sage ich, das ist einfach eine großartige Staffel. Das war's von mir. Ja, ciao.
Ja, war doch ein schöner Kommentar. Ja.
Kann ich zu 100% zustimmen.
Ja, genau. Also sehe ich ähnlich, ja. Das kann seine Begeisterung nachvollziehen, ja.
Ja, das Ende, da kommen wir nachher noch zu. Das war der Knaller.
Ja.
Das war so, ich habe mich so erschrocken.
Ja, ich auch so, huch, was war jetzt, was? Nanu und ja. Das war so, okay, was war jetzt? Aber gut, der Reihe nach.
Genau. Wollen wir anfangen?
Genau,
wir fangen ja erst mit der 22 Folge an. Minuten.
Ja, das tut uns leid. Nee, das musste mal sein. Wir haben, ich weiß gar nicht, die erste, nee.
Jimmy fährt vor mit dem Auto.
Ja, ja, nicht, und ich wollte sagen, wir haben die erste Folge nicht mit einer Rückschau, aber nee, wir hatten in den anderen Folgen auch schon so Szenen, die nicht Rückschau oder irgendwas anderes waren, ne?
Mhm.
Ja, Jimmy fährt vor mit seinem Auto und man denkt ja so, hoch, was, also so, was so Florian gesagt hat, so Breaking Bad typisch, so hektisch, und man denkt so, na nur, was ist jetzt? Und dann hat er Kekse gekauft. Und ja, präpariert die so, als wenn er sie selber gebacken hätte. Und ja, besucht eine seiner Mandanten bei Sandpiper Crossing.
Ja, das war seine erste, glaube ich, ne, die ihn überhaupt auf die Idee gebracht hat.
Genau.
Ja.
Und ja, besucht sie und hat gesagt so, hier, Mensch, als ich die Kekse fertig gebacken habe, da musste ich an ihre Katze denken.
Ja.
Und
an den kleinen Felix.
Genau, erkundigt sich, was denn jetzt mit dem Vergleich ist und sie sagt, nee, der ist noch nicht abgeschlossen, das dauert noch Jahre und weil irgendwie die sich da bei Davis & Main irgendwie da irgendwie noch mehr rausholen wollen oder so.
Ja, die haben gesagt, da geht noch was. Sie hat auf jeden Fall irgendwie überhaupt gar keine Ahnung davon. Und
hat darauf gehört, was Aaron ihr sagt. Also ja. die Frau, mit der Kim immer die ganze Zeit am Quatschen ist. Und ja, hat die gesagt so, ja, nö. Und hat ihm dann gezeigt, so was denn dabei rauskommt. Und ja, nach dem Gespräch rechnet er sich dann so aus, so was denn dabei rumkäme. Und ja, zwischendurch kommen noch die Freundin von Irene, heißt sie, glaube ich, die ältere Dame, ne?
Ja, ich glaube, ja.
Und ja, wollen zum
Stuhl-Yoga.
Stuhl-Yoga, zum Joggen vorbeikommen und ja. Ja, dann sehen wir die Szene, wo Jimmy halt dann wieder rausläuft und dann so im Kopf durch so, Moment, was käme denn ja da jetzt bei mich für raus, weil er ist ja da auch immer noch beteiligt an dem ganzen Ding.
25%, glaube ich, kriegt er, ne? Wenn ich das, war das 25%? Glaub ja.
Jedenfalls sagt er irgendwas mit 1,16 Millionen, die da für ihn rausspringen würde.
Mhm.
Ja, dann sehen wir wieder das Intro, wo wir dann so eine Streichholzschachtel sehen, so ein Werbegeschenk von Saul Goodman, Better Call Saul, und so Streichhölzern und so und die Telefonnummer drauf. Ja.
Und dann geht's
weiter.
Dann habe ich gedacht, was ist jetzt los?
Ja, ich habe auch so gedacht, so hoch und dann sehr, sehr lustig. Man sieht so ein Segway durchfahren.
Ja.
Und da sieht man auch, glaube ich, wieder. Also erstmal war ich so überrascht, so hoch, okay. Damals gab es schon Segways und dann sieht man auch, okay, gut, die Reifen von dem Ding sind auch noch ein bisschen größer und alles. Und ja. Mike. Ja,
Cross-Country-Ding, damit man ein Treppenhaus hoch und runter fahren kann.
Ja, wahrscheinlich irgendwie so. Also, schon relativ große Reifen und der steht auch relativ hoch. Also, ja, schon so ein Monsterteil. Und,
wir sind bei Madrigal.
Genau. Hab ich gar nicht erst so gesehen. Ich dachte so, hoch, wo ist Mike da? Und dann habe ich aber gesehen, ach, das Büro. Und die Frau in dem Büro, die kennen wir doch. Und dann sieht man auch den Madrigal-Schriftzug. Und ja, Mike soll jetzt Angestellter von Madrigal werden, damit entsprechend das Geld dort, was er hat, gewaschen werden kann.
Mhm.
Und Lydia erzählt ihm eben, wie das Ganze ablaufen soll. Und er fragt schon sehr genau nach dem Motto so, also fragt so auf die Details und so und geht halt darauf ein, dass oder will halt damit sicherstellen, damit, wenn dann irgendwie Steuerprüfung oder irgendwas anderes ist, tatsächlich auch kein Anlass da ist, irgendwie da Zweifel zu haben, dass da irgendwas Illegales oder Komisches am Laufen ist.
Ja, und weil er mit seinem echten Namen da auftaucht, also in den Büchern dieser Firma, ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, sein größtes Bedenken, dass ein echter Name da ist, ne? Dass irgendwie jemand rauskriegen könnte, warum er auf einmal so viel Kohle hat.
Genau.
Ne? Und dann fragt, war es doch nie bei dieser Firma oder so, ne?
Ja, ja.
Vor allen Dingen irgendwie 20 Wochen soll das Ganze dauern für ja 200.000 Euro und er soll dann pro Woche irgendwie 10.000
kriegen, ja.
10.000 für Beratertätigkeiten oder was war das? Irgendwie sowas, ne?
Genau, genau. Irgendwie Berater und er schlägt aber vor, ob er da nicht irgendwas anderes machen soll. Das genau, Sicherheitsberater.
Ja, das würde besser passen.
Würde besser
passen. Ich wäre ja mal Kopf gewesen.
Genau. Und ich weiß über Deutsche, sie lieben Prüfungen.
Ja.
So ungefähr sagt er es. Und ja.
Was auch noch sehr lustig ist, sagt sie, sie erzählt dann ihm irgendwie, weil er sagt, ja, wenn das auffällt und so, ne? Und sie sagt dann so, hören, also pass mal auf, wir machen hier zwischen 1 Million und weiß ich nicht, irgendwas pro Tag oder Woche?
Moment.
Müsste ich jetzt nochmal zurückspulen, gerade war das. Pro Woche, genau. Zwischen 800.000 und 1 Million machen sie pro Woche an Umsätzen. So ungefähr. Und da sind seine 200.000 in 20 Wochen, naja, Peanuts, würde man sagen. Ne?
Ja.
Ja. Auf jeden Fall lässt sich Mike drauf ein, gibt seine Personalien da ab, also seine Sozialversicherungsnummer und seinen Perso. Und was ich an dieser Szene nicht ganz verstanden hat, arbeitet jetzt nur sie für Mr. Fring? Ist die ganze Firma schon, also ist diese ganze Firma jetzt nicht, natürlich nicht Frings, sondern
ja.
ist das die Mafia? Na, wie sagt man?
Deckmantel für das Ganze, also ja. Weiß ich nicht. Nee, ich. Ja, gute Frage. Also was wir wissen, dass sie ja, ja, der Mittelsmann da irgendwie für die Europa Connection ist, ne? Wo es ja dann bei Breaking Bad heißt, da in Europa, Deutschland, Tschechien, Polen, was auch immer, da werden wir das Christmas super gut los, aufgrund der Reinheit und alles.
Ja.
Ich glaube, da ist nur sie irgendwie mit eingeweint.
Ja,
mal
aber
nicht.
Er fragt sie ja, sie riskieren viel für einen Drogendealer. Drogendealer? Und da wusste ich nicht jetzt.
Ja.
Also sie fragt ihn so, Drogendealer? Also wenn sie glauben, Gustavo Fring wäre nur ein Drogendealer, dann irren sie sich.
Ja, ich glaube, da, das ist eine Anspielung darauf, dass er die eben nicht nur dealt, sondern auch herstellen lässt. Oder zumindest das vorhat, herstellen zu lassen. Und ja, ihn nicht nur ein Drogendealer ist, sondern auch ein eher ziemlich guter Geschäftsmann.
Ja, und ich hatte es so verstanden, entweder sie weiß gar nicht, dass er mit Drogen was zu tun hat, oder was wollte ich jetzt sagen?
Ja.
Oder sie findet eben gut, wir haben ja schon mitgekriegt, dass Gustavo sich auch sehr sozial engagiert.
Ja.
Ne, also, ich weiß nicht, ob er das nur macht, um seinen Deckmantel zu verbessern, beziehungsweise vielleicht Insider-Infos zu kriegen bei der Polizei, wenn er das eine oder andere hört, ne, was die Polizei gerade oder Feuerwehr oder was auch ist vorhaben. Oder ob er das wirklich macht, weil ihm das am Herzen liegt. Ne? Aber normalerweise sollte man bei einem Drogendealer ja denken, dem sind die anderen Leute eh scheißegal, ne? Weil er verkauft den Drogen, wo die ihr Leben zu, weiß ich nicht, wie hoch die Prozentzahl ist,
ja,
zerstören. Ne? Deshalb bin ich mir da nicht so ganz sicher. Was meinte sie jetzt da? Seine soziale Art oder meinte sie, das ist so ein Imperium schon? Oder hat sie vielleicht überhaupt gar keine Ahnung und denkt, das ist wirklich nur ein Geschäftsmann? Ein guter. Ja. Naja.
Ja, dann geht's weiter mit unseren Anwaltsfreunden bei HHM.
Genau. Chuck und Mann, Jetzt weiß ich auch den Namen nicht mehr. Howard. Howard. Genau, diesmal wusste er Howard, aber Chuck ist ihm nicht eingefallen. Sonst ist eigentlich mal umgekehrt, ne?
Ja.
Aber diese Szene habe ich gefeiert.
Ja, und zwar, wie vermutet die Versicherungsagentur, Anwaltsversicherungsagentur ist da und versucht halt zu erklären, so, ja, hier, also sie wollen wohl einen, einen Dritten dazustellen, der da alles überwacht und überprüft, was Chuck so macht.
Moment. Zuerst sagen sie, sie werden für jeden die Versicherungssumme erhöhen, der praktisch praktiziert.
Hm.
Also das heißt, für jeden, der da irgendwelche anwaltliche Arbeit macht, und wir gehen ja mal davon aus, dass HHM da ein Riesenladen ist, ne? Vom Gebäude her und wie viele Leute da arbeiten. Das heißt, wenn da jeder auf einmal irgendwie 150% mehr seiner Versicherungssumme zahlen soll, dann geht das richtig in die Millionen, würde ich mal sagen, ne? Ja, und Howard sagt dann, ja, wir könnten das ja auch anders regeln, ne? Oder nee, das sagt dann der Typ da von der Versicherung, ne? Was du gerade sagtest. Ne, dass sie ihn einen an der Seite stellen, der quasi alles kontrolliert, was Chuck macht und praktisch das nochmal absegnet mit, ne?
Ja. Ja, vor allen Dingen, also das Besondere ist, was wir auch sehen, dass halt Chuck da ja relativ unaufgeregt da sitzt und vor allen Dingen auch diese wunderschönen Beleuchtungen, diese Lichtbögen da eingeschaltet dastehen. Was ich also echt ein schönes Designelement finde, die halt so ein bisschen Licht machen, aber halt ja jetzt nicht irgendwie großartig blenden und doch einigermaßen schick aussehen.
Ja.
Und wie wir aber später in der Szene sehen, kein festes Element von dem Tisch sind. Ja, und Chuck gefällt das natürlich nicht und vor allem gefällt auch der Satz irgendwie so, ja, bei anderen Menschen mit irgendwie was, Krankheit oder Behinderung, was war das? Ist das irgendwie auch der Fall oder so? Und ja.
Ja, und er geht voll auf Konfrontation, ne? Er sagt, also das geht überhaupt nicht, das werde ich nicht zulassen. Und wenn sie meinen hier, sie können uns das aufdrücken, dann werden wir dagegen vorgehen. Es gibt 1000 Gründe irgendwie, was wir da gegen finden können. Ja, genau, und die Typen gehen dann hinterher irgendwie raus und dann macht Howard sofort das Licht aus. Und schaltet die Sicherung sogar aus, sehe ich gerade. Ach nee, er holt den Schnaps raus.
Ja, Der eine Typ von der Versicherung hat mich an den ja inzwischen leider verstorbenen Dingens erinnert. Wie heißt er denn?
Da kann ich dir nicht helfen, da kenne ich mich nicht aus. Solche Namen von Schauspielern und so, das wisst ihr immer nur.
Ich habe in meiner Twitter-Timeline, der ist dem zum verblüffend ähnlich und er hat in seinem Realnamen nicht stehen. ach Gott. Der hat in Iron Man 2 mitgespielt. Jetzt will ich den Namen aber auch wissen. Hat auch sonst in den so ganz anderen Polizeiserien mitgespielt.
Naja, such du mal, ich erzähle der Wellen weiter. Howard macht ja dann Chuck den Vorschlag, er sollte sich doch zur Ruhe setzen. Er erzählt ihm quasi, wie ein anderer Kollege praktisch an die Universität gegangen ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, und praktisch da jetzt Vorträge hält und so. Und er schlägt ihm genau ein Buch geschrieben hat sogar und das schlägt er ihm jetzt auch vor, so nach dem Motto, es wäre doch jetzt mal Zeit, sich in Ruhestand zu begeben, bist ja alt genug und einfach mal jetzt das zu lassen. Und dann, ja, dreht Chuck durch und nimmt die Lampen, nimmt sogar die Lampe in der Hand und dann macht das Licht wieder an, nimmt die Lampe in der Hand, sagt, ich bin wieder normal. Und dauert so, nein.
Das eher nicht so.
Sieht nicht so aus.
Ich finde den Namen immer noch nicht, hab nur gerade gesehen in Iron Man 2 hat Elon Musk mitgespielt. Mhm. Den anderen Namen finde ich nicht. Manu. Ja, ich fand die Szene auch sehr schön und da war ich dann so ein bisschen auf Chucks Seite, weil irgendwie weiß nicht, war dann so, ja, will der arme Kerl mal wieder so ein bisschen sein Leben auf die Reihe kriegen und dann schlägt da wieder die Versicherung dazwischen.
Ja, aber wie gesagt, Chuck wird nie zulassen, dass da jemand anders noch in seine Arbeit mit reinfuscht. Insofern muss er sich zur Ruhe setzen, weil alles andere kann sich die Kanzlei nicht leisten. Also können sich nicht leisten, dass jeder Angestellte jetzt oder jeder, der da praktizierender Anwalt ist, praktisch die Beiträge so erhöht werden. Ne?
Miguel Ferrer meinte ich. Ich sag mal Stromberg-Frisur mit so einer hohen Stirn und so relativ auffallend großen Ohren. Der ist ja sogar Anfang diesen Jahres verstorben, hat in Crossing Jordan mitgespielt, Navy SEALs LA, Iron Man 3 war das, okay, ich hatte das irgendwie in 2 verbucht, im 87er Robocop mitgespielt und ja, der Twitter-User, den ich meine, ist @agility, heißt der und etwas ähnlich irgendwie ist. Gut, zurück zur Folge. Wir sind
Spuren an der Ölquelle zwischen Mexiko und Texas, ne?
Ja.
Oder New Mexico und Texas. Und da erklärt der Ölbetreiber da, der Ölförderer eben, er hat wohl irgendwie da Öl angebohrt auf der Texas-Seite und die Grenze ist irgendwie 100 Meter weg und eigentlich, da sind ja immer so Blasen, wo sie das, die sie anbohren, die sie finden, dann auffördern und irgendwie hat sich da wohl noch was versteckt, was sie nicht wussten und dieses Ölgebiet geht jetzt bis in den anderen Bundesstaat und jetzt will der andere Bundesstaat auch Steuergeld haben. Das heißt, er muss einmal das Geld in New Mexico versteuern, einmal in Texas versteuern und das ist natürlich ein und dasselbe Öl, doppelt versteuert sozusagen und das will er nicht bezahlen. Ja, und Kim sagt ihm dann, wie man da rauskommen könnte oder beziehungsweise, dass sie eine Idee hat, wie sie da rauskommt, so eine Art Ausgleichszahlung schlägt sie davor und sagt, wenn wir denen was anbieten, dass sie mal einen Batzen Geld sehen, dann werden die sich vielleicht oder wahrscheinlich darauf einlassen und er hat dann Ruhe und kann das klären, weil er irgendwie mit dem Finanzamt, die haben ihm irgendwie nur noch 2 Wochen Zeit gegeben, das Ganze zu klären. Und dann würde das Finanzamt das klären. Das heißt, die würden dann wahrscheinlich beim Einreiten und alle Unterlagen mitnehmen, schätze ich mal. Und da hat er überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Ja. Ja, und dann verabschieden sie sich und
Er fährt weg.
Und man sieht immer so die ganze Zeit, die Kameraeinstellung ist auch so, dass man sieht, das ist wirklich Einöde. Da stehen nur diese Fördertürme vom Öl, ne? Ansonsten ist halt gar nichts. Kein Haus, gar nichts, ne? Ja, und dann kommt die Szene, Kim steigt in ihr Auto.
Spricht eine Notiz und will losfahren in ihrem
währenddessen
Toyota und
Mitsubishi.
Toyota Mitsubishi, genau. Ist ja fast
Nein. Das
ja,
ist
ich weiß.
Toyota und Mitsubishi.
Ja, schon klar.
Und dann, da habe ich dann, und dann, ja, sie kommt nicht weg, ne? Das
ja.
Rad gräbt sich da irgendwie
genau,
ein.
Man hört es so ein bisschen durchdrehen, die Räder und so und
Also filmtechnisch fand ich das auf einer geraden, da ist eine gerade Strecke, da ist nix. Und sie kann nicht losfahren. Also, gibt's da Treibsand oder was auf einmal?
Na, nee, sie hat sich da so ein bisschen unglücklich in diesen komischen Sand.
Ja, aber das Rad war ja noch nicht mal, das ist ja noch nicht mal zur Hälfte weg. Ey. Also,
ja,
bitte, wenn sie so eine Szene machen, da hätten sie sich was anderes einfallen lassen. Was weiß ich, Keilriemen fällt ab oder so.
Nee, und die ja.
Strumpfhose aus und macht sie einen eigenen Keilriemen. Ich weiß nicht. Ich fand das ein bisschen, also
ja.
Auf jeden Fall habe ich gedacht, so, jetzt stirbt sie. Das ist jetzt die Szene, sie wird jetzt sterben. Sie wird jetzt sterben, ne?
Nee, also ich war auch erst so hoch und dann, ich habe irgendwo, habe ich die Tage auch gesehen, so hier nach dem Motto, so wie kommt man auf sowas raus, dass man sich eher das Brett an den Reifen irgendwie festbindet und dann halt immer quasi einmal der Reifen dreht sich und dann durch das Brett schiebt sich das wieder so ein Stück vor, aber sie hat es halt anders gemacht und nee, wahrscheinlich ja. Einfach an so einer ungünstigen Stelle da rumgestanden und ja, weiß nicht, gibt's manchmal so, dass es irgendwie da der Sand ist und dann willst du halt losfahren und dann buddelt der Reifen da an der Stelle rum und dann, ja, ist halt der Rest ergibt sich dann von selbst.
Mitsubishi Eclipse.
Ah.
Jetzt haben wir es auch gesehen. So, wollen wir mal gucken, was er wiegt. 1990 bis 1995 wurde der gebaut.
Mitsubishi.
Höhebreite 1310 Kilo wiegt der. Ach, zweite Generation. Ich glaube, sie hat die zweite Generation. Der sah etwas runder aus. 1995 bis 2000.
Eclipse.
Ach, dritte Generation gibt's auch noch. Ne, die hat's ja aber nicht. Das 2000 bis 2005. Ja, nochmal zurückspringen. Ah, ist weitergelaufen. Da ist das Bild.
Ja, aber mich würde jetzt auch mal interessieren.
Das ist die zweite Generation, würde ich sagen, vom Bild her.
Ja. Na, nee, eher dritte. Wenn du mal guckst.
Dritte?
Ja.
Warte.
Die Frontpartie
sieht
ganz anders aus.
Und an der Seite, da hat er so diese
2000, 2005, das passt auch eher.
Ja, stimmt. Die dritte Generation, 2000 bis 2005. An der Seite hat er hier diese Rennstreifen, so die Türen so ein bisschen eingebeult, mm-hmm. So nach innen. Ja. Also 1420 Kilo ist gar nicht so ein in der einen Szene denkt man ja, ist irgendwie ein teures Auto, ne? Steht hier auch irgendwie bei,
aber,
was er gekostet hat.
Sie hat auch irgendwie, irgendwas stand da auch im, hat man in einer Szene gesehen, was von V6, ach genau, Turbo-Version durch einen neuen V6.
2210 PS, na gut, die große Maschine, der geht schon ab dann.
Steht aber nicht da, was der neu gekostet hat, so, also.
Also ich schätze mal, also das ist jetzt nicht so, also das ist jetzt nicht kein Porsche-Preis oder so.
Nein,
ich schätze mal, der wird so 20, 25.000 kosten. Mal bei mobile.de gucken.
Gut, der neue Auto-Podcast.
11.500,
11.900. Ich gehe mal zur nächsten Szene.
Okay. Ja, machen wir weiter. Wir machen weiter. Genau.
Wir sind im Parkhaus.
Ne, warte.
Ach so,
das Auto
ja,
wäre noch
genau,
fast gegen
ja,
die Förderanlage.
Ja, genau, also sie kriegt das frei und Klassiker, das Auto rollt los und es wäre fast gegen diesen Bohrturm gekracht und hat es tatsächlich schon ordentlich irgendwie, also es ist zwar so losgerollt, aber war schon so uiuiui.
Mhm.
Ja.
Ja, und genau, ich denke, diese Szene, das passt irgendwie, ich habe gedacht, so, sie verunfallt da jetzt irgendwie und wird dann da elendig verrecken, weil sich keiner findet, der Typ ist weggefahren, der kommt ja da nur alle Jubeljahre mal vorbei, um zu gucken, ob seine Bohrtürme noch irgendwie fördern oder so. Ja, aber gut, sie schafft das dann, sie fährt dann weg. Alles wird gut. Denken wir noch zu diesem Zeitpunkt. Ja. So, dann kommen wir in die Tiefgarage.
Genau. Und ja, also Howard kommt an mit seinem Jaguar und wird abgefangen von oder begrüßt von Jimmy. Und wo ging es denn da nochmal? Ach genau, um Chuck. Ja, und nee,
geht um Sandpiper. Er ach, genau, möchte, dass, ja, dass genau, sie das Sandpiper, abschließen.
Ja, genau. Dass da eigentlich es wäre Zeit für den Vergleich und so. Und er kennt das aktuelle Angebot und ja, es drängt irgendwie darauf, dass da doch mal endlich was passiert und so.
Gab es zu dem Zeitpunkt schon eigentlich Herr der Ringe? Weil er nennt ihn ja da ein Gollum. Du bist ein Gollum.
Ja, sagt er? Also ja, gab's auf jeden Fall. Ja, der erste ist ja irgendwie ist 2001 oder so. Oder also die Kulturpessimisten in ihrem hier Filmspezial, wo sie Filmklassiker besprechen und dann halt das definieren als Filme, die mindestens 15 Jahre alt sind, könnten, glaube ich, mindestens den ersten inzwischen besprechen. Die Gefährten von 2001, ja.
Als spräche man mit einem Gollum, hat er gesagt. Du bist durchsichtig und jämmerlich, sagt Howard zu Jimmy.
Mhm.
Ja. Willst du Almosen, dann will er ihm irgendwie Geld anbieten. Greift er in seine Tasche, hält ihm da ein paar, weiß ich nicht, Hunderter hin.
Ja, es geht weiter mit einer meiner Lieblingsszenen in dieser Folge. Das fand ich hier sehr schön. Da musste ich sehr lachen. Wir sehen jemanden, der nervös einen mit einem Feuerzeug rumspielt. Und dann sehen wir, dass es Hector ist. Dann sehen wir, er stiert gerade Gas an. Und daneben steht, und der sieht echt wirklich aus wie so ein Zombie, der daneben Gas steht. Victor.
Die ganze Szene sieht so aus, als wenn sie die am Lagerfeuer gedreht haben, ne?
Ja.
So ein rötlicher Hintergrund, ziemlich düster und die Gesichter so angestrahlt.
Da gucken sie sich so an, so, und dann gibt's ein Telefonat mit, ich weiß nicht, irgendwem vom Kartell oder so.
Ja, hier mit dem, wo sie die Kohle einmal abgeliefert haben.
Ja,
mit
war
dem.
das
ist dort, ja, würde ich mal sagen, das ist weiß doch der nicht. Oberste. Ja.
Nee, ich meine, er kennt da die Stimme nicht. Keine Ahnung, irgendwer mit irgendwie wird da telefoniert.
Ja.
Nee, es klingt eher so, dass es nach einem Mittelsmann irgendwie, also der dann nach dem Motto hier, hat da im Pool ein Gespräch mit unserem Freund. Und, ich glaube, der Freund, das ist Don Eladio. Es geht halt um die neue Transportmethode der Drogen von Gas, dass man also das da im LKW unter den Bodenplatten da so extrem gut versteckt und ja, die Transportmethode findet man gut und sagt, dass man das in Zukunft nur noch so machen wird. Und jedes Revier bleibt das Revier des eigenen und so und das System ist aber halt besser und dann alles läuft über den Chilenen, damit ist Gas gemeint. Und die Blicke zwischendurch sind auch so.
Ja, also er sagt, scheiß auf Don Eladio, scheiß auf...
Man sieht auch der einen Einstellung, wo während des Gesprächs, wo es dann kurz auf Gas geht, dass so ein gibt so ein kurzes, so ein Lächeln von sich, so ein zuckt kurz mit dem Mund, das finde ich sehr schön.
Die Szene ist ja auch wieder so gedreht, zum Schluss wird ja noch irgendwie, geht ja Hector weg und dann gibt es nochmal eine Kameraeinstellung.
Naja, erstmal sagt ja, was du gerade schon meintest,
Er scheißt drauf.
Scheiß auf Don Eladio, scheiß auf Bolter und so und ja.
Er will, was wir dann hinterher erfahren, dass er mit seinem Vater praktisch das in die Polster einnäht, ne? Schätze ich mal. Nicht. Ja, klar, so erschließt sich ja die Szene, dass er hinterher da sitzt und seinem Vater schon mal Bescheid sagt, dass demnächst Hector hier auftauchen wird mit seinen Leuten.
Naja, also ich guck grad mal die Szene noch.
Doch, weil er will ja nicht, dass Gas seine Gas seine Art. Und dann ist eben die Szene so, dass Hector weggeht und dann gibt's noch mal eine Kameraeinstellung auf Gas und auf Nacho. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass erst Nacho und dann Gas, aber ich habe so das Gefühl, als wenn die beiden doch schon so ein bisschen zusammenarbeiten, als wenn die sich kennen. Mhm. Meinst du nicht?
Nö.
Nö.
Also, ich weiß nicht, das sah jetzt nicht so danach aus. Nee, und das, was dann später kommt, das war, glaube ich, es scheint mir eher so vorbeugend zu sein, oder vielleicht gab es da doch ein Gespräch. Na, auf jeden Fall geht's erstmal weiter mit Jimmy, der irgendwie im... Ach, das ist aber auch sehr schön.
Wie er aussieht.
In so einem Einkaufscenter ist und man sieht zum einen... Was ist denn das? Also... verwirrt, dass dieser eine Schmuckladen, was es dahinter im Hintergrund ist, so Pandora, ich glaube, das gibt es hier bei uns auch, ist aber eigentlich eher so ein Streaming-Dienst, den es auch nur irgendwie bei den Amis gibt.
Also, da habe ich gar nicht so drauf geachtet, auf den Hintergrund.
Ach nee, da steht Litz, da steht Lidl, das ist aber gar nicht Lidl. Was aber viel, viel, viel lustiger ist, eine schöne Anspielung, auf den, der ja da noch gar nicht so heißt, sondern in der letzten Folge so heißt, als Jimmy da die Treppe hochgeht, und dann sehen wir ihn, guckt er so nach hinten.
Crazy Eight,
da steht Crazy Eight.
Ja, genau. Das habe ich auch sofort gesehen. Also das sprang ja einem quasi ins Auge. Ja. Ne? Da ist schon, ist das der Laden von Crazy Eight? Er kommt auch hinterher nochmal aus einer anderen Kameraperspektive, wo er ihr die Schuhe zeigt, was für geile Schuhe er doch hat. Mhm. Da sieht man es auch nochmal so im Hintergrund so ein bisschen verschwommen dann.
Ja.
Ja, das war wieder lustig.
Ja. Man denkt so, was macht Jimmy da? Und dann sehen wir aber die alten Damen, die da angerannt kommen, und dann so, okay, Jimmy ist auch ein was? Mallwalker. Mallwalker, genau.
Die gehen praktisch in der Mall walken.
Gehen irgendwie, ein bisschen in der Mall laufen und so. Und ich sehe immer bei mir, wenn ich nach Hause fahre, einen, der auch so, also diese ganzen bekloppten Laufarten, ne, wo dann die Leute irgendwie so die Arme oder Beine oder die Arme meistens irgendwie so komisch bewegen, das soll irgendwas bringen, ja, und so einen sehe ich ja auch immer und das sieht total bescheuert aus, das bringt doch bestimmt gar nichts, also.
Doch, natürlich bringt das was, du verbrennst mehr Kalorien.
Ja, also, das Laufen, aber das sieht halt total affig aus, also das.
Genau.
Jimmy zeigt der älteren Dame da so ganz tolle Schuhe, die nochmal besonders eine gefederte Sohle haben irgendwie, also das muss gehen.
Ne, das sind MBT-Schuhe, das war vor ein paar Jahren der heiße Scheiß. Die Schuhe sind so abgerundet hinter, deshalb, also ja, die sind man, so, haben so ja. eine runde Sohle, deshalb geht man da so ganz komisch drauf auf den Dingern. Und das soll wohl irgendwie,
ja, genau,
keine Ahnung,
soll tatsächlich toll sein. Helfen. Ja, ja, man, so sollte man auch eigentlich eher gehen, dass man so, so, eher so ab, die, den Fuß so abrollen, so, läuft. Ja, auf jeden Fall, ja, sagt sie, ja, oh, toll, und die will ich auch haben, und fragt dann nach der Schuhgröße, und dann hat er irgendwie das halbe Auto vollgeladen mit den Schuhen.
Ja, genau, er wusste ja nicht, welche Schuhgröße sie hat, ne? Und er hat dann wahrscheinlich erstmal alle möglichen Größen eingekauft, wobei das fand ich auch ein bisschen übertrieben. Er hätte ja schon etwas eingrenzen können.
Ja.
Wird jetzt nicht irgendwie Schuhgröße 45 haben oder so.
Ja, aber sie, also dann das ist auch wieder so, dass die Amis da wieder ihr eigenes System haben mit den Schuhgrößen.
Aber das war, diese MBT ist damals der Marktführer gewesen. Ich weiß nicht, ob es die Firma vielleicht nicht mehr gibt, dass sie da war. Ansonsten würde ich ja sagen, war das eine astreine Schleichtwerbung für die Firma da, ne? Aber vielleicht gibt es sie gar nicht mehr. Vielleicht sind die mittlerweile pleite. Das ist, diese Schuhe sind out, sozusagen. Ich habe mich erstmal gewundert in der Szene, was soll das jetzt? Warum gibt er ihr da Schuhe? Ne? Ich denke, hä? Ich habe erst so gedacht, naja, er will irgendwas hat er ja vor, warum er sich immer an sie ranhängt. Ne? Ja,
nee, MBT gibt's noch. Aber auch immer noch diese Schuhe mit diesen abgerundeten Sohlen.
Ja, und die sind gar nicht mal so billig, ne? Hast du da gerade einen Preis? Die kosten richtig Schotter.
de.mbt.com gucken wir noch mal Schuhe.
Nach Autopodcast kommt jetzt der Schuhpodcast.
Ich guck mal nebenbei. Irgendwie mag die Seite hier nicht so richtig.
Naja, auf jeden Fall Irene kriegt diese Schuhe und er verabschiedet sich dann. Und dann kommt die nächste Einstellung, da sitzen, sehen wir dann die anderen Damen, die Namen weiß ich jetzt gerade nicht hier, die sitzen da und wir sehen zwischendurch auch so Einstellungen, wie die anderen dann ihr Walken da in der Mall machen, eine häkelt und Jimmy erklärt ihnen so, was eben, warum Irene das gerade blockiert und was passiert eben mit ihren Verträgen. Warum sie nicht ausgezahlt werden. Und man sieht dann zwischendurch immer diese Walking-Gruppen und wie immer weniger mit Irene walken.
Ne? Und Jimmy auch mitmacht, auch bei den ganzen Yoga-Sachen und so. Und
ja. Und er erzählt ihnen immer die ganze Zeit, was da, wie das abgeht vor Gericht und wie das überhaupt zusammenhängt. Und dass eben Hamlin noch mehr Geld kriegt und sie aber überhaupt nicht viel mehr kriegen, wenn jetzt ein neuer Vergleich kommt, dass sich das nicht für sie lohnen wird, wenn sie jetzt länger warten und so. Und das alles nur an Irene hängt, weil sie die Hauptklägerin ist irgendwie, ne? Die erste. Die anderen haben sich quasi dran gehängt und sie muss entscheiden, ob sie das machen soll. Irene versteht es gar nicht. Wir sehen sie dann hinterher alleine walken und sie ruft noch den anderen so auf der anderen Seite der Mall zu. Wartet doch mal, Ladies. Ja. Ich komme jetzt. Und alle gehen so weiter. Wir haben dich nicht gesehen. Ja. Und dann schnallt es irgendwie. Sie versteht es gar nicht. Ne, sie schnallt es nicht. Sie versteht es nicht.
Ja, sie versteht es nicht. Ja, irgendwie ist es so ein bisschen.
Sie weiß nicht, sie weiß nicht, was los ist. Sie hat keine Ahnung.
Ja.
Hat der Flo auch schon gesagt, ne? Ihm tat das richtig leid, was Jimmy da mit ihr veranstaltet hat, ne? Man konnte ja dann schon in der Szene merken, wo es vielleicht drauf hinausläuft, ne? Was er möchte.
Ja, also ich guck gerade mal, jetzt habe ich noch bei Amazon geguckt. Die MBT-Schuhe sind. Nichts für den kleinen Geldbeutel. Okay, krass.
Ja, 100 Euro kosten die bestimmt, ne?
Ja, es geht also bei um die 100 Euro. Da günstigste, den ich habe, ist aktuelles Modell aus der letzten MBT Collection 70 Euro und die anderen alle. Aber also das ja, bestimmt, also tut dem Fuß bestimmt gut. Also das kann ich mir das schon vorstellen. Ne, wenn man halt Wert drauf legt, irgendwie. Ja, gut. demnächst der Schuh-Podcast. Nein, wir machen weiter. Nacho, oder ja, ein Auto vorfahren und Nacho aussteigen. Und Nacho hat seinen Papa besucht. Und ja, sagt ihm, und wie gesagt, mir erscheint das so, als wenn das so vorbeugend ist, dass Nacho damit rechnet, dass Hector jetzt das versucht, über diesen Laden abzuwickeln.
Ja.
Und
es scheint aber in der ganzen Szene, dass er auch weiß, wer Don Hector ist.
Ja, genau. Also er sagt halt, es kommt bald jemand in den Laden und so und fragt den Papa so, wer ist das? Und Hector Salamanca und ja. Die Reaktion sagt so, er weiß schon, was es weiß, wer er ist, genau. Und er sagt auch, ja, ich arbeite wieder mit den Leuten und so. Also sein Papa weiß anscheinend, dass er schon mal mit denen irgendwie gearbeitet hat und
ja.
Offensichtlich dachte er, dass er es jetzt nicht mehr tut oder so.
Ja.
Und ja, bittet halt seinen Papa eben nicht zur Polizei zu gehen, das Ganze zu melden und Hector da einfach ein paar Wochen gewähren zu lassen, sagt auch, also das ein paar Wochen ist das Ganze wieder vorbei.
Ja.
Wo sich wahrscheinlich erhofft, dass da seine Strategie mit der Medikamentenmanipulation aufgeht.
Ja, das sehen wir in der Szene, haben wir vorhin gar nicht gesagt, dass Hector da so einen Hustenanfall kriegt wieder und wir eben noch sehen, wie er da von diesen Tabletten nimmt, ne?
Mhm.
Ja. Ja, er sagt ihm, tu nichts Dummes, also das dauert nicht mehr lange, dann ist das alles vorbei. Und dass er ihm das versprechen soll, dass er nichts tut.
Ja, ja, und Papa ist aber nicht begeistert und
nee, gar nicht.
Bittet seinen Sohn doch, das Haus zu verlassen und er geht, stellt noch das Glas in die Spüle und geht dann.
Ja, und schon können wir neu spekulieren, weil ich habe in dieser Szene direkt gedacht, naja, vielleicht wird das doch nichts mit den Medikamenten und Don Hector kommt da in die Werkstatt und Nachos Papa passiert irgendwas, dass er ihn irgendwie umschmiert oder keine Ahnung, irgendwas. Könnte ich mir vorstellen, dass er keinen Bock drauf hat, dass sein Sohn wieder für Don Hector arbeiten muss. Naja, mal gucken, was da passiert.
Ja, sie gerade was auf Twitter gelesen, bin ihm jetzt kurz nachgegangen, weil ich dachte so, meint ihr das ernst? komm ich vielleicht später noch zu, kleiner Programmhinweis quasi. Auch hier wieder so die ganze Einstellung, so Bildkomposition und alles ist da richtig schön gemacht und man fühlt sich, als wenn man da mit am Tisch sitzt, ne, und ein Teil dieses Gesprächs ist und
sehr emotional.
Sehr emotional und ich finde auch das gut gecastet, also man nimmt das ab, dass die beiden miteinander verwandt sein könnten, ne, also das
ja. Papa und Sohn passen optisch zusammen. Papa etwas übergewichtig. Nacho eben noch der junge Sohn. Ja, passt auch so vom Alter her, ne?
Ach ja, auch so vom Gesicht her und alles.
Ja.
Passt das ganz gut, ja. Ja, und auch sonst so, also das mit der Tonlage und so und das Mexikanisch, weißt du, was Spanisch, Mexikanisch, was die da reden? Gute Frage, ne?
Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, war das Deutsch oder war das mit Untertiteln?
Also es war mit Untertiteln, also sie reden in ihrer Sprache und war mit Untertiteln. Ja.
Okay, ich hatte es irgendwie in Erinnerung, dass es Deutsch war jetzt.
Nee, also die Untertitel Deutsch halt und die reden aber in ihrer Sprache. Gut. Nächste Szene. Wir sind bei HHM und sehen eine Dame mit einem Briefumschlag sehr hektisch hin und her laufen vor einer Tür. Man denkt so, was ist da los? Und ja, irgendwie war gerade eine Besprechung oder so, alle rennen raus und sie rein und sagt die hier von Chuck, kommt per Kurier, Anweisung laut, soll das möglichst schnell lesen.
Genau.
Und genau, gibt ihr dann noch Anweisung für irgendwie Planung von einer Pensionierungsfeier von ihm, also von Chuck oder ja, wahrscheinlich doch von Chuck, so wie ich das verstanden habe, oder?
Hä? Nee. Das ist die Klage.
Nein, nee. Er hat den Brief ja noch gar nicht gelesen.
Ach so, er sagt zu der Tipse, das ist wahrscheinlich für die Abschiedsfeier,
ja,
die Einladung. Genau. Er denkt, das wäre die Einladung für die Abschiedsfeier und denkt noch so, Gott sei Dank, er hat's geschnallt und er will jetzt schnell hier Schluss machen und deshalb schnellstmöglich.
Mhm.
Ja.
Ja, macht den Brief auf und...
Ach so, er sagt noch zu ihr, sie soll Catering eben bestellen und eine besonders gute Jazzband und so und er denkt, das ist wirklich jetzt der Abschied und gibt quasi schon die Party in Auftrag. Er gibt die in Auftrag. Jetzt habe ich das gerade erst richtig verstanden hier. Hab's gerade nochmal angeschaut. Und dann ist es das doch nicht. Und dann fährt er erstmal nach Chuck nach Hause. Und steht vor der Tür mit dem Satz, du verklagst HHM, ich bin wieder normal.
Ja. Und auch dieses Gesicht, die Grimasse, die haut da, als er den Brief lesen, er so reinkommt und,
ja,
so. Und dann die Schnute verziehen.
Ja. Und dann sagt er erstmal, sie gehen dann in die Küche, er ist gerade am Kochen, ist auch überall Licht ist, also
ja,
die Wohnung sieht normal aus.
Licht an und genau, steht da am Herd und so und.
Ja, ist schön am Kochen.
Ja.
Und dann sagt er erstmal, Howard spricht ihn dann nochmal drauf an, was, du willst uns verklagen, weißt du überhaupt, was du da machst, ne? Und dann sagt er, ich hab dich hier quasi von den Windeln großgezogen, hab dir alles beigebracht, hab diesen Laden aufgebaut, wo ich dahin kam. Du und dein Vater, ihr hattet gar nichts aus dem Laden gemacht. Erst ich habe den richtig nach oben gebracht und jetzt wollte er mich rausschmeißen. Ja, nicht mit mir. Ne? Also, wenn ihr mich, es hatte doch vorher Howard zu ihm gesagt, dass er ihm nicht trauen kann. Nicht mehr und Howard sagt dann, ja, wenn du mir nicht trauen kannst, dann, ja, was sagt er denn dann? Er will auf jeden Fall irgendwie 8 Millionen haben. Ja, und dann?
Ja, verlässt Howard die Wohnung. Er hat auch, Chuck, man sieht auch, ihn rührt da irgendwas mit so einem elektrischen Quirl um und so. Und
genau, nimmt den noch ganz demonstrativ in die Hand und quirlt damit so rum.
Wenn Howard raus ist, dann sieht man doch, dass es ihm noch scheinbar Schmerzen bereitet und dann rollt er wieder vor sich hin, was er gerade sieht und so.
Genau, und das ist auch der Beweis dafür.
Übung.
Genau, War nicht letztes Mal, Flo sagte ja, das ist ja, ist wohl seine Einkaufsliste, was er da runterrattert. Nee, das sind Konzentrationsübungen, die er da macht, ja. Ne? Das wird ihm wahrscheinlich die Ärztin gesagt haben. Naja, auf jeden Fall. Er sagt ja auch noch irgendwie, also als Krankenmitarbeiter hättet ihr mich so ungefähr, hättet ihr mir helfen können. Nur jetzt mich als Feind zu haben, das ist noch schlimmer, wie als Krankenmitarbeiter mich zu haben. Er droht da Howard.
Ja.
Mit der Klage meint, also das ist schlimmer, als wenn du mich jetzt hier als Krankenmitarbeiter beschäftigt hätte. Das wird dich noch teurer kommen.
Hm. Ne? Ja, in der nächsten Szene sehen wir Jimmy, wie er da die Bingo-Kugeln mit
Metallfarbe
von innen präpariert. So quasi als Grundierung und so und
ja. Testet dann mit einem Magneten, ob die Bälle auch wirklich da dran hängen bleiben. Und dann sehen wir die nächste Einstellung, eine dunkle Halle.
Genau, also wir sehen, dass er da in der Bingo, im Bingo-Ding sitzt und dann fällt das so über in, von Nacht zu der, ja, tagsüber zu der Bingo-Runde. Und, es wird Bingo gespielt und wir sehen Irene, die ganz allein da durchtrottet und sich dann zu irgendwem da allein an den Tisch setzt und kurz danach sehen wir, wie jemand Bingo hat und was gewinnt und alle applaudieren und so und dann,
keiner will Irene neben sich sitzen haben, legt eine Handtasche hin oder
Kopf, genau.
So, ne, hier ist besetzt, ne, geh mal weiter, ne. Ja. Hast du schon mal Bingo gespielt? Man sieht in allen Filmen immer diesen Bingo-Kram. Ich habe sowas noch nie lange gesehen.
Bei sowas nicht, nee. Also ich nicht so wirklich, nee. Also ich kenne auch so, also hier Freakshow gibt's ja auch so Bingo, so hier, welches Wort ist mal wieder gefallen und so. Ja. Oder bei der Keynote so, er hat wieder Amazing gesagt, nee, noch nicht.
Der Typ gewinnt eine Lupe.
Ja, ich überlege auch gerade, wo war denn noch so ein Film, wo es auch so das Bingo auch irgendwie...
Aber das ist schon Hardcore-Bingo hier, ne? Im Hintergrund so dieser Saal, dann haben sie hier noch so Disco-Kugeln an der Wand und wenn dann Bingo ist, dann drehen sie sich und Lichter gehen an und Blitze überall und also richtig, richtig aufgemotzt da. Naja, und dann geht Jimmy rum und gibt natürlich Irene die Bingo-Karte, wo wir alle wissen, er hat die Bälle manipuliert. Aber jetzt kommt auch noch mal in der Szene was Wichtiges. Er holt ja seine manipulierten Bälle da raus und dann zögert er so ganz kurz, ob er das jetzt wirklich machen soll. Er überlegt so und dann, okay, es muss einfach sein, ich muss das jetzt machen. Und er tut die manipulierten Bälle dann rein. Irene bereitet sich vor und dann geht die Show los. Normalerweise ist ja Bingo, hast du die Zahlen irgendwie durcheinander? Doch, mir fällt ein, ich habe schon mal Bingo gespielt, also Kartenspiel, als kleines Spiel, als Reisespiel gibt's das, das haben wir im Wohnwagen. Ja. Naja, und Irene macht eine Zahl nach der anderen. Und wir sehen schön in dieser Einstellung, wie dieses Magnet da in dem Rohr dran hängt und praktisch alle Kugeln, die metallern sind, von innen da rauszieht. Und Irene macht einen Punkt nach dem anderen. Und sie freut sich schon.
Ja. Nee, irgendwas im Film oder Serie, wo auch irgendwie das Bingo in einer Szene sehr im Vordergrund stand. Hm. Na gut, ja, genau, ist, ja, hat die halt so manipuliert, dass, und wahrscheinlich auch der Dame irgendwie einen manipulierten Zettel untergeschmuggelt oder so, oder sich zumindest eingegriffen und dann davon die Zahlen und guckt, dass sie den kriegt. Beziehungsweise hat er ihr den nicht sogar auch gegeben? Weiß ich gar nicht mehr.
Was das?
Oder?
Was? Nee. Sorry.
Also ich habe jetzt gerade überlegt, wie er das gemacht hat, dass sie diejenige ist, die da die Zahlen dann hat.
Er hat ihr die Karte gegeben, er teilt doch die Karten aus, der Typ hat doch die Runde gewonnen und dann kommen die neuen Kugeln und vorher verteilt er die Karten und die Kameraeinstellung ist so, dass sie zeigen, wie er von unten vom Stapel eine Karte gibt.
Ja, okay, ja, genau. Ja.
Nicht von, normalerweise gibt's ja, wenn du was ausgibst, immer von oben ab, aber die zieht er von unten raus, also hat er sich die schon so bereitgelegt. Ja, und dann, wir mussten nämlich diesen Typen, diesen Bingo-Gewinn sehen, weil der ganze Saal tobt, ja, weil der Typ Bingo hat, genau. Alle applaudieren und so, und jetzt kommt Irenes Bingo und sie kommt nach vorne und
keiner holt sich den
Preis ab. Keiner klatscht, alle gucken sie nur beschämt an, so, jetzt gewinnt sie auch noch da.
Ja.
Und das ist dann der Moment, wo Jimmy drauf gewartet hat. Sie schmeißt das Kuscheltier da, was sie da gekriegt hat, schmeißt das hin und rennt raus und fängt an zu weinen. Ja. Und dann kommt Jimmy dazu und sagt, und Irene, was denn los? Was denn passiert? Deine Wimperntusche ist ja ganz verlaufen. Ja, genau. Die hat überhaupt gar keine drauf. Ja, sagt ihr dann, ich glaube, ich weiß, warum die so sind.
Ja. Und überredet sie dann dazu, dass, oder dieses Gespräch, und dann sagt sie, ja, okay, dann geht sie halt auf den Vergleich ein. Und das scheint dann auch irgendwie gleich in Gang gebracht zu werden, alles. Weil in der nächsten Szene sehen wir dann erstmal wieder in der Kanzlei von Kim und Jimmy und sehen da wie heißt sie? Die Assistentin. Jedes Mal dasselbe.
Ich weiß es nicht. Carina. Ach, wie heißt sie denn noch?
Das ist aber schlimm.
Victoria. Ich schreibe mir das jetzt auf und pappe mir das hier an die Wand. Das gibt's doch nicht. Naja, Jimmy will, du überlegst den Namen, ich sag, was passiert. Jimmy will irgendwie Kim erzählen.
Francesca. Ohne nachzugucken. Jetzt ist es mir eingefallen.
Ja. Ja, man muss einfach manchmal nicht nachdenken, dann fällt es einem wieder ein. Genau, er will Kim da erzählen, dass er wohl jetzt hier den großen Jackpot gezogen hat. Vor
allem, er kommt wieder mit dieser tollen Flasche an da, ne? Die wir auch aus Breaking Bad schon kennen. Die wir in irgendwie Staffel 2 oder 1 hatten, wo dann im Insider-Podcast auch erzählt wurde, dass sie die, ich weiß gar nicht, auch durch einen 3D-Drucker nochmal produzieren lassen oder so, oder nochmal extra produzieren haben lassen, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, und er ist voll happy und so und sagt, hey, hier, und was zu feiern, und Kim ist aber gerade voll im Stress und ist da gerade am Getwood Oil Fall dran und scheint da auch irgendwie gerade in Charge zu sein, weil sie halt auch haut halt ab mit Francesca und ja, sagt so, ja, merkt ihr, was du sagen willst, Spaß dir für später, und hat halt überhaupt gar keine Zeit für ihn.
Nee.
Und ja, ist er da alleine und Achso, ne, genau, Francesca hat nur irgendwie geholfen beim Einladen. Und lädt dann Francesca zum Trinken ein und gießt das da in so Tassen ein und ja.
Ja, aber meinst du jetzt wirklich, dass das schon die Szene ist, dass er die Kohle wirklich sicher hat? Ich glaube nur, er meint, dass er die Kohle sicher hat. Ich glaube nicht, dass das...
Ja, genau, ja, weiß ich nicht.
Warte
ja,
mal, er hat nämlich genau den gleichen Anzug an, die gleiche Krawatte.
Hm. Also noch derselbe Tag. Ja, ich glaube auch, dass das noch... also ich weiß nicht, ob da jetzt schon irgendwas in Gang gesetzt wurde da in der Zwischenzeit oder ob er der jetzt direkt nach diesem Gespräch mit Irene jetzt dahin gefahren ist und quasi davon ausgehend, dass das jetzt alles läuft und so. Ja, und jetzt muss ich hier nicht nebenbei noch die Szene gucken und dann schauen, was denn wieder da war. Die Szene habe ich auch noch nicht so, was da jetzt in der letzten Szene passiert. Nee, das ist plötzlich so, wirklich so, huch. wir sehen Kim, wie sie fährt und noch mit irgendwem telefoniert hat. Und dann ist es irgendwie still und man sieht nur irgendwie so, ja.
Sie geht nochmal ihren Text durch so.
Ach so, ja, genau.
Im Hintergrund sieht man so, dass sie durch die Stadt fährt, ne, und sie geht das Gespräch durch, was sie so sagen will, ne, zu denen, was sie denen für ein Angebot machen möchte und so. Und dann sehen wir, wie sie auch aus der Stadt herausfährt. Es werden immer weniger Gebäude hinten, die Landschaft wird immer länger und sie sitzt so ganz ruhig auch im Auto drin, ne?
Ja, wenn man macht Roms. Und
oh, jetzt habe ich mich schon wieder erschrocken, obwohl ich weiß, was passiert. Das gibt's doch nicht. Mann.
Und wir sehen sie, wie sie ja einen Unfall gebaut hat und irgendwie
voll in den Airbag reinknallt.
Ja, in den Airbag reinknallt und auch richtig auch was abgekriegt hat und die Scheibe auch demoliert ist und ja. Und dann habe ich auch die Tage gesehen, als Tweet so, ja, so Foreshadowing. Es gab ja diese eine Szene, wo sie da kurz weggenickt ist und dann auch so mit so einem Sprung wieder aufgewacht ist.
Aha, halt, habe ich nicht gesehen.
Doch, hatten wir auch, ich weiß gar nicht, eine der letzten Folgen auf jeden Fall gab es die Szene, wo sie am Auto saß. Ja, und ja, war offensichtlich zu sehr in Gedanken versunken oder so.
Ich würde sagen, Sekundenschlaf.
Sekundenschlaf.
Man sieht ja irgendwie, dass das eine Kurve ist da, wo sie rausgeflogen ist und dann vor so Felsbrocken, die da sind. Also man sieht auch, dass dahinter noch tiefer runter geht. Jetzt nicht viel, aber ein bisschen.
Ja. Bisschen also sie hat eigentlich hat sie Glück, dass sie da bei den Felsbrocken da aufgeprallt ist, weil danach geht's irgendwie sehr zerklüftet, als wenn da so mal irgendwie vor längerer Zeit mal so ein, oder schon sehr langer Zeit mal so ein Flüsschen war irgendwie, also tatsächlich, wenn das nicht gewesen wäre, wäre sie da irgendwie in so einen kleinen Graben noch reingekracht und so. Ja.
Ja.
Alle Akten irgendwie verteilt.
Aber ich habe mich jetzt gerade schon wieder erschreckt, das gibt's doch gar nicht. Obwohl ich wusste, was passiert, aber ich dachte, die Szene wäre noch länger, ne? Also das haben sie wirklich, ich weiß nicht, ob man so eine Szene, weil
vor allem sie war, aber ja genau, also im Gegensatz zu sonst irgendwie den Amis, war sie aber angeschnallt im Auto. Sieht man so ein bisschen, wenn man genauer hinguckt, ja, sieht man den Gurt.
Ja, weiß ich nicht, ich habe schon ausgemacht. Aber wird stimmen, wenn du das so siehst.
Nee, ich meine da doch, ja genau, wenn sie aussteckt, dann sieht man auch doch den Gurt da aus dem Auto hängen und so. Ja, und dann ist irgendwie die Szene, also die Kamera geht weg und man sieht im Hintergrund einen Highway. Und dass da die ganzen Akten...
Die hat ganz schön viele Akten im Auto, ne? Obwohl, die haben ja auch vorher da diese zwei Kisten aus dem Büro ins Auto geschleppt. mit Francesca. Ja. Wir wissen ihren Namen.
Jetzt, um nochmal ganz sprunghaft aufs Auto zu kommen, ist ordentlich Kofferraum, also.
Ja, der Motor Platz ist ja vorne bei dem Ding.
Ja, gut Platz, ja, in dem Auto, also.
Ja, für so einen kleinen Sportwagen.
Achso, okay. Ja, stimmt, ist ja auch nur so ein Zweisitzer, wenn ich das richtig sehe, oder? Der da nochmal, oder doch noch hinten noch Sitzbänke, glaube ich.
Ja, das sind wahrscheinlich diese üblichen Notsitze, wo du zwar dran sitzen kannst, aber auch nicht wirklich.
Mhm. Ja, das, ja. War so ein bisschen. Was ist jetzt was zum Henker?
Das war ein sehr abruptes Ende.
Ja.
Dieser, also die Episode war auch sehr kurzweilig. Die ging sehr schnell rum beim ersten Mal schauen, fand ich.
Hm.
Ja. Ja, und die war wieder von, das Drehbuch war wieder von Gordon Smith. Der hat ja auch schon die Folge gemacht im Gerichtssaal. Die war ja auch so, sag ich mal, von der, so wie sie aufgebaut war, ne, war die ja auch super, die Folge. Das war ja auch diese längere Szene im Gerichtssaal. Mhm. Und ich fand auch, diese Folge hatte wieder, also der Charakter, wie der gebaut wurde, super. Ne, dass Jimmy dann doch nochmal zweifelt, bevor er diese Dingskugeln, Bingo-Kugeln da reinschmeißt, ne, dass man doch noch sieht, dass er irgendwie doch noch ein bisschen Skrupel hat, das jetzt wirklich durchzuziehen.
Mhm.
Oder dass Mike nicht genau weiß, soll ich das jetzt unterschreiben oder nicht? Also soll ich meine Daten abgeben? Und auch, er muss ja dann auch noch hinter diesen Arbeitsvertrag unterschreiben. Da ist ja auch nochmal so eine Kameraeinstellung von unten gefilmt, wo man so sieht, dass er schon so, ja, eigentlich ist das hier nicht richtig, was ich hier mache. Aber es geht nicht anders. Ich muss das jetzt so machen. Finde ich so, ist da seine Körpersprache, sein Gesicht. Ja, also wirklich, ich bin auf nächste Woche gespannt. Wird die nächste Folge normal ausgestrahlt? Oder
ja, haben
wir jetzt eine Woche wieder Ruhe?
Nee.
Nicht Ruhe.
Ganz
hast
normal.
Schon geguckt?
Ja, ja, nee, ganz normal Ausstrahlung.
Ja? Ja, Gott sei Dank.
Ja. Wird ja, spannend, was das Finale angeht.
Ja. Und die Episode Regie ist Peter Gold. Der hat noch, hat er schon mal überhaupt
gemacht? Ja, ja.
Ach, da,
er steht auch in den Credits zum Anfang drin.
Ja. Regie von der zweiten Staffel, die 9. Episode hat er gemacht und von der ersten Staffel die 10. Episode. Ja, der scheint immer fürs Finale gut zu sein. Der macht dann auch Regie und Drehbuch zusammen. Immer. Ja.
Ja,
ja. Ja. Vielleicht. Wir haben uns vorhin so ein paar Tweets hin und her geschickt, wo wir den Kommentar von Flo gehört haben.
Mhm.
Ist so richtig, Flo. Ich sag die ganze Zeit, Flo ist richtig.
Ne? Ja, ja.
Ich hatte nämlich mal nachgeguckt, im Internet kann man ja sowas nachschauen. Es gibt die American Samoa Community College. Das gibt es.
Mhm.
Das scheint wohl wirklich sein von amerikanisch Samoa. Wurde 1970 gegründet und hat irgendwie, was stand da, Studiengebühren 3.550 US-Dollar 2015.
Ja, und ich habe nebenbei noch Aufklebern gesucht,
genau,
die es tatsächlich auch gibt.
Wir haben Aufkleber gefunden, ich habe noch T-Shirts gefunden, da gibt es auch die üblichen, gibt es noch mehr T-Shirts, auch Better Call Saul T-Shirts,
mhm,
und natürlich Breaking Bad T-Shirts. Los Pollos Hermanos, Los Pollos Hermanos T-Shirts und so weiter. Also da gibt's doch eine ganze Menge. Also wer sein Geld ausgeben will. Vielleicht machen wir das dann zum Staffelende. Da besorgen wir so ein T-Shirt und dann verlosen wir das.
Mal gucken.
Lasst euch überraschen. Na, wer die Links finden will, der muss dem Twitter-Feed folgen, den, wo heute die Live-Folge vertwittert wurde. Da stehen die drunter, ne?
Okay. Ja, ja, und auch hier für so, genau, die typischen MacBook-D-Shirts, Aufkleber gibt's dafür auch. Ja, bevor ich es vergesse, ich habe das, was ich von angesprochen hatte, kurz gesehen, ich so Twitter-Stream geguckt und denk so, hä? Hat nämlich der Rob Vegas vertwittert. Wo ist es denn hin? Dass Terence Hill kommt ins deutsche Fernsehen zurück. Ich weiß es nicht. Danke an den BR-Presse und so Bild, die Bergpolizei ganz nah am Himmel. Ich so, hm. Die so, ja, das sieht aus wie ein alter Terence Hill. Und also ja, der lebt noch so, aber also der muss da auch schon, also den Titel schon fast am Ziel haben, sag ich mal. Und es kommt tatsächlich eine Fernsehserie vom Bayerischen Rundfunk. Beziehungsweise seit, ich lese mal vor, von tvwunschliste.de, seit 2011 ermittelt Terence Hill auf dem italienischen Sender RAI im Südtiroler Hochpostertal, der legendäre Filmpartner von Bud Spencer, sondern ermittelt als gereifter Naturbursche. Nun bringt das BR-Fernsehen Die Bergpolizei ganz nah am Himmel auch nach Deutschland und zeigt ab dem 28. Juli die erste Staffel immer freitags um 20.15 Uhr. Er spielt hier den Witwer Pietro, Kommandant der Forstwache in der Gemeinde Innichen. Seit dem Tod seiner Frau liebt er...
Der Bayerische Rundfunk?
Also nicht, genau, nicht, ich hab das falsch, verkündet, der Bayerische Rundfunk bringt die Fernsehserie nach Deutschland. Auf dem italienischen Sender wurde Anfang 2017 bereits die vierte Staffel der Serie gezeigt. Hat die Serie aber am Ende der dritten Staffel verlassen. Gut, ist ja jetzt auch nicht mehr die jüngste. Unterdessen ist Hill aber weiterhin als Don Matteo auf der Schauspieler hat offensichtlich noch fleißig vor sich hin.
Ja, also dem, ist denn der?
Was hatte ich geguckt? Irgendwie in den 70ern? Also ich habe dann auch mal so, wie alt ist denn der? Und dachte so, okay, zwei gute Nachrichten. Der Terence Hill Schauspieler noch und es ist noch in so guten Gesundheit, dass er das auch noch machen kann. 78 ist er.
Okay.
Das heißt ja eigentlich bürgerlich Mario Girotti. Und jetzt gucke ich auch nochmal. Weil das letzte, ach guck mal hier, 2009 gab es auch nochmal Doc West, Nobody ist zurück und Nobody schlägt zurück. Weil das älteste, was ich von ihnen gesehen hatte, war der Lucky Luke Film, der ganz cool war. Und ansonsten,
was genau, heißt älteste? Also
von einem, ja, also wo er schon ein bisschen weißere Haare hatte und so und schon zu sehen war, okay, das ist jetzt schon deutlich älter als so die üblichen Filme. Das war 91, war der Lucky Luke Film und das davor war ja irgendwie so 80er, 70er. Ja. Un Paso dal Cielo, wie auch immer, bin ich ja gespannt. Lebt denn der Synchronsprecher noch? Oder spricht er, also, ja, nee, wenn das Italienisch ist, dann das ja synchronisiert sein. Terence Hill, Synchronisierung.
Heute, heutzutage können sie die Stimme auch zusammenbauen und da spricht irgendjemand ein.
Thomas Danneberg ist die Synchronstimme. Ja, der lebt natürlich noch. Könnte also.
Der ist aber dann schon 102.
Wer?
Der Danneberg.
Wieso? Was? 102?
Naja, wenn Terence Hill 78 ist, die Synchronsprecher, vielleicht ist er ja älter.
Nee. Der ist also auch nicht mehr der Jüngste, Baujahr 42. Aber der lebt noch. Ja. Da dürfen wir gespannt sein. Jetzt spinnt meine Maus rum. was war das, wann geht's da los? Wie gesagt, 28. Juli. Ja, da werde ich doch mal reinschauen.
Ja. Mal gucken.
Ja, dann beenden wir die Folge hier, würde ich sagen. Oder
hast würde du noch ich sagen, was? Mit Vorfreude auf nächste Woche Dienstag.
Ja.
Werden wir dann die Besprechung wieder Donnerstag machen? Hast du schon irgendwie eine Idee?
Nee, noch gar nicht. Also ich hatte das Ding angefragt, wie es denn aussieht nächste Woche. Kriegelt irgendwie wohl gerade vor sich hin, aber wenn, dann ja und bei ihm. Und ja, mal gucken. Ich melde mich dann nochmal nächste Woche. Und ja, dann nochmal ein Hinweis in eigener Sache. In knapp drei Wochen am 1.7. ist wieder der Day of the Podcast in Berlin bei Kids FM im Studio im Pangea-Haus am U-Bahnhof Günzelstraße. Wir fangen um 7 Uhr an. Wir sind die Becky @Genderbeitrag auf Twitter, ist meine Co-Moderatorin dieses Jahr, und ich. Und haben unter anderem den Daniel zu Gast mit seinem Podcast, nämlich auch so ein Chaos-Podcast.
Ich weiß es jetzt gar nicht.
Ach, Mann, ich bin auch neulich noch gehört. Auf jeden Fall mit Ramon, und die beiden kommen auch vorbei und machen da den Mittagsslot. Wenn da auch nichts dazwischen kommt, ist unter anderem der jetzt diese Woche beim Sendegarten, beim letzten Folge vom Sendegarten zu Gast war, der Podcast-Nick, Travis J. Doe, zu Gast vom Amerikaner-Podcast. Mhm. Weil ich dachte so, so ein Ami? Oder also wir haben ja gesagt so, ja, bei uns ist es jetzt hier abends, bei dir ist es irgendwie nachmittags. Und dann habe ich so, hey, hast du da was vor? Ich hätte da noch ein paar Freislots in den späten Stunden. Und hat gesagt so, ja, cool, bin ich dabei. Und ja, abends gibt's natürlich wieder Gala Be Need In.
Bin ich dabei? Hast du da schon alle Leute zusammen?
Ich glaube fast, ja, mal gucken, ob wir noch jemand von Ferne reinnehmen. Auf jeden Fall habe ich da schon gesagt, ich bin vorgeschlagen, eine Stunde mache ich die Moderation und dann tauschen wir und sie moderiert und ich rate mit. Und hab dann vorgeschlagen, wenn wir die Lösung wissen, weil wir die Frage selber irgendwie in der Vorbereitung hatten oder so, dann entweder halten wir uns so ein bisschen zurück oder versuchen die anderen in die Irre zu führen oder lösen das ganz geschickt auf und dann so, ach, ich hab da eine Idee, so.
Okay. Das ist
aber genial daneben immer war. Dabei. Nora Hespers, die ist auch da, leider nur per Studiolink. Dann den Formel E Podcast, mit dem mache ich ein bisschen was. Und die Ulrike kommt vorbei. Entweder macht sie was, wenn sie was, ich hab ihr vorgeschlagen, entweder machen wir das, was du vorbereitet hast zu deinem Podcast oder die quasi Personal-Episode von The Insider dann entsprechend. Und ja, da will ich dann irgendwie die Tage nochmal eine Ansage mit Programm und so raushauen. Und alles Weitere findet ihr dann auf dayofthepodcast.de.
Cooles Programm hast du da dieses Jahr zusammengestellt.
Ja.
Nicht schlecht. Ja, werde ich mal gucken, wo ich reinhören kann, wenn ich Zeit habe.
Und dieses Mal dann auch mit Video, mit gutem Ton, also mit richtigem Ton.
Cool. Ja. Ich sag mal, auf Wiederhören. Bis nächste Woche. Ich freue mich schon.
Ich schließe mich dem an. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Und wie gesagt, denkt dran, es gibt immer so ein Pack A5 Aufkleber zu gewinnen. Einfach Kommentar unter dieser oder der nächsten Folge zur entsprechenden Folge der Serie oder zum Podcast. Und dann seid ihr da im Lostopf dabei. Und dann tschüss und bis nächste Woche. Thank you.